Auch herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, Herr Janssen, es freut uns, dass Sie hier sein können. Ja, und wird Sie dann bitte weiterzufahren.
Wir neigen das Haupt zum Gebet. Unser Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass du uns zusammengeführt hast unter dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, dass wir in deinem Namen und auf deinen Namen zusammenkommen durften. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, für deinen Heiligen Geist, für die Gemeinschaft der Gläubigen, die du gestiftet hast. Wir danken dir, Herr, für die Freiheit, in der wir noch diese Gemeinschaft genießen dürfen. Wir danken dir, Herr, für die Zukunft, die du uns in Aussicht stellst, dass wir eine Hoffnung haben, eine bestimmte, eine feste, auf die wir zustreben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du dort stehst und auf uns wartest und dass du selbst uns dorthin führst. Wir danken dir, Herr, für diese Gemeinde und für das, was du in jedem Herzen gewirkt hast. Wir danken dir, Herr, dass du dabei bist, in einem jeden von uns zu wirken und deine Ziele mit uns zu verwirklichen. O Herr, lass uns ganz gefügig sein. Lass uns, Herr, von dir geformt werden, von dir gestaltet werden, in das Bild, das du, in das wir geschaffen wurden. Wir danken dir, Herr, für das Blut Jesu Christi, das uns reinigt von aller Schuld. Wir sind dir so dankbar, Herr, dass du uns bis hierher bewahrt hast und dass wir jetzt mit dir rechnen dürfen, denn wir wollen dein Wort aufschlagen und wir wollen, Herr, deinen Willen erkennen, deine Wege. Wir wollen, Herr, dich erkennen. Und wir bitten dich, Herr, werde du uns groß und lass uns an deiner Hand durch dein Wort gehen. Führe du uns durch deinen Geist in dein Wort hinein. Und dann führe uns in unsere Welt mit deinem Wort, mit deinem Geist, um dort deinen Namen zu erhöhen. Amen.
Amen.
Auf dieser Reise sind wir angewiesen auf andere Chauffeure. Und das gibt manchmal interessante Gespräche und Erfahrungen. Vor einiger Zeit fuhr uns sein Bruder zur nächsten Station. Und unterwegs stellte er plötzlich eine unerwartete Frage. Es sei ja doch so, dass Jesus Christus uns ganz beschäftigen solle und wir für ihn da seien und so weiter. Er wusste nicht ganz genau offenbar, wie er das formulieren sollte, aber Die eigentliche Frage kam dann sehr bald. Wenn man so im Auto sitzt und fährt, wie kann man dann noch beten, wenn man achten muss auf den ganzen Verkehr, der heute ja so reich sein kann? Nun, ich sagte zu ihm, man kann dankbar sein für die Bewahrung, die man jetzt noch erlebt. Man darf weiterfahren, ja, und so weiter. Was ich nicht gesagte und was ich hätte sagen können, war, genauso wie wir jetzt miteinander sprechen, so kann man auch während der Fahrt mit dem Herrn sprechen. Aber ich merkte, dass es doch nicht ganz so einfach ist, für manche Christen in der Gegenwart des Herrn zu leben. Und ich stelle auch fest in meinem eigenen Leben, dass es oft nicht so leicht ist, das zu verwirklichen, wovon ich heute Morgen sprechen will. Mein Thema lautet, den Herrn vor Augen halten. Und dazu wollen wir zuerst die Apostelgeschichte aufschlagen. Ich werde einige Texte lesen. Zuerst ist es die Apostelgeschichte Kapitel 2. Da sind es die Verse 25 und 26. Diese Verse sind ein Zitat aus dem Alten Testament des Apostels Petrus. Es ist ein Zitat aus Psalm 16. Und wen es interessiert, der kann vielleicht aufschlagen, Psalm 16, die Verse 8 und 9, und dann wird er Ähnlichkeiten erkennen. Obwohl neutestamentliche Zitate, beziehungsweise solche, die als Zitate erkannt werden wollen, sich nicht immer ganz decken mit unserer Übersetzung des Alten Testamentes. Wir wissen nicht immer genau, warum das so ist. Aber es ist nun einmal so, vielleicht hatten die neutestamentlichen Schreiber einen anderen Text, das heißt, einen Text, der hier und da ein wenig anders lautete. Vielleicht lag es an der griechischen Übersetzung. Vielleicht haben sie ganz neu übersetzt, und zwar etwas anders, als wir übersetzen würden. Das Hebräische lässt sich manchmal verschieden deuten. Auf jeden Fall, das Griechische ist nun etwas leichter, genauer zu übersetzen. Und so lesen wir hier in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 25. Denn David sagt von ihm, und er zitiert, ich sah vor mir den Herrn und hatte ihn unausgesetzt vor Augen. Und dann kommt eine Einlage, weil er zu meiner Rechten ist. Und er setzt fort, hatte ihn unausgesetzt vor Augen, damit ich nicht ins Schwanken versetzt werde. Deswegen, weil dem so ist, wie er es eben gesagt hat, deswegen war mein Herz fröhlich und frohlockte meine Zunge. Er war froh. Wir sind nicht immer froh, nicht wahr? Das hat verschiedene Gründe. Manchmal sind das berechtigte Gründe, manchmal unberechtigte Gründe. Von diesem Text her kann ein Grund, weshalb wir nicht froh sind, der sein, dass wir einfach den Herrn nicht vor Augen haben. Der Apostel Petrus zitiert hier den Herrn Jesus. Den Herrn Jesus hatte David zitiert. David zitiert ein Wort des kommenden Messias. Und dieser Messias, unser Herr Jesus Christus, hat gesagt, ich hatte den Herrn oder ich stellte den Herrn mir vor Augen. Oder nach diesem Text, ich sah vor mir den Herrn und hatte ihn unausgesetzt vor Augen. In diesem Fall ist Herr der Vater von Jesus Christus. Das heißt Gott der Vater. Jesus Christus ist der Sprechende. Und als er auf Erden war, als Messias im Fleisch, hat er seinen Vater stets vor Augen gehalten. Fixiert. Er hat sein Auge nie vom Herrn, von seinem Vater weggenommen. Ich hatte ihn unausgesetzt vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist. Als ich das las, dann fragte ich mich, wie geht das zu? Weil jemand zur Rechten ist, halte ich ihn mir vor Augen. Nun ist das, was vor mir ist, nicht gerade zu meiner Rechten, nicht wahr? Sondern das ist vor mir. Ich stelle vier Richtungen fest, links, rechts, vor mir und hinter mir. Aber der Herr Jesus sagt, weil der Vater zu meiner Rechten ist, halte ich meine Augen stets auf ihn gerichtet, denn er ist vor mir. Dieser Ausdruck zur Rechten ist ein Bildausdruck, nicht ein geografischer, denn Gott ist ja allgegenwärtig. Er ist ein Bild vom Einsatz unseres Gottes für uns. Was einen ja tief bewegen kann als Kind Gottes, das sind Verse, die uns deutlich machen, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er um uns bemüht ist und was er alles für uns tut. Wir wissen um unsere Nichtigkeit, um unsere Schwachheit, um unser Versagen und so weiter. Und dann zu lesen, dass Gott wirklich uns gern hat, das bewegt einen. Dass er sich wirklich für uns einsetzt. Er kommt an unsere rechte Seite, stellt sich dahin, um sich für uns einzusetzen. Das ist unser Gott. Er ist da in der Nähe, um sich für uns einzusetzen, uns zu bewahren, uns zu schützen. Und das erlebt der Herr Jesus. Es gibt eine Anzahl von Versen, die uns sagen, wie der Vater ihn geführt und beschützt hat, während er hier auf der Erde war. Er war ganz abhängig von seinem Vater. Aber der Herr Jesus ist an dieser Stelle ein Vorbild für uns. Wir sollen ja ihm nachfolgen und es ihm nachtun. Und so wie der Herr Jesus seinen Vater stets vor Augen hielt, so wollen wir ihn vor Augen halten, stets auf den Vater blicken. Und alles von ihm erwarten, alles ihm bringen. Es gibt einen Ausdruck im Alten Testament besonders, sucht den Herrn. Oder Gott hat Freude daran, wenn man ihn sucht. Ich denke, das steht, dürfte in Jesaja stehen. Was heißt es, Gott zu suchen? Damit habe ich mich beschäftigt und ich fragte mich, was das sei. Muss man denn Gott suchen? Ist er schwer zu finden? Es geht nicht um ein geografisches Suchen. Er hat sich nicht versteckt, sodass wir ihn irgendwo in einer Ecke suchen müssten, wo er schlecht zugänglich wäre. Ich habe herausgefunden, dass das Suchen von Beten spricht. Gott will ersucht werden, könnte mir im Deutschen sagen. Er will, dass wir mit unseren Wünschen, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Bitten zu ihm kommen. Sucht den Herrn. Und wenn Jesus das Auge stets auf seinen Vater gerichtet gehalten hat, dann heißt das, dass er von ihm alles erwartet hat, dass er von ihm die Führung erwartete und dass er alles dem Vater bringen durfte. Er hat sich reichlich Zeit dafür genommen. Und so wollen wir das machen. Wir wollen stets den Herrn vor Augen halten. Stets von ihm geführt werden. Stets alles von ihm erwarten. Und stets alles ihm bringen. Natürlich auch den gebührenden Dank ihm bringen. Ich hatte unausgesetzt meine Augen auf den Herrn gerichtet. damit ich nicht ins Schwanken versetzt werde. Wenn unsere Augen auf den Herrn gerichtet sind, dann brauchen wir nicht zu fürchten, dass wir ins Schwanken und Wanken geraten, dass wir nicht hin und her geworfen werden von den Winden der Bedrängnis oder der Irrlehre und so weiter. Wir halten unsere Augen auf ihn gerichtet. Und dann darf unser Herz fröhlich und froh sein und unsere Zunge frohlocken. Dann haben wir etwas auf der Zunge, womit wir Gott danken können. Oft ist es ja so, wenn eine Gebetsgemeinschaft eingeräumt wird, dass dann alles zunächst einmal schweigt. Ich bin so dankbar, dass in unserer Gemeinde das nicht der Fall ist. Ist da Gebet angesagt, dann betet bald jemand. Da wird nicht lange gewartet. Nun, manchmal ist es auch angebracht, dass alles still ist. Ich habe nichts dagegen. Die Frage ist, warum schweigen wir? Ist es vor Ehrfurcht? Ist es, dass der Heilige Geist hier den Ernst der Ewigkeit uns vor Augen stellt? Dann gilt es einmal zunächst einfach zu schweigen. Oder ist es, dass wir nichts zu sagen haben? Dass wir vom Alltag her kommen und so benommen sind von ihm, dass wir zunächst uns fremd fühlen in der Gegenwart Gottes und der Ewigkeit? Wenn das der Fall ist, dann ist etwas ungesund. Dann spricht es davon, dass dort draußen, als wir im Wirrwarr dieser Welt waren, wir nicht den Herrn Jesus vor Augen hatten. Jetzt, wo er plötzlich vor unseren Augen steht, gleichsam, und wir beten wollen, ist die Situation uns fremd. Kämen wir aus seiner Gegenwart, würde seine Gegenwart, wenn wir jetzt wirklich zusammen beten wollen, uns nicht fremd sein. Wir haben hier eine gute Hilfe. Wir gehen weiter zum Philipperbrief. Philipper Kapitel 2. Wir werden einige Texte einfach der Reihenfolge nach, wie sie in der Schrift vorkommen, vornehmen. Wenn wir sie organisieren wollten, thematisch, dann würden sie vielleicht etwas anders, eine andere Reihenfolge annehmen. Kapitel 2, Vers 5. Ich kann die Uhr schlecht ausmachen. Es ist 15:45.
Ja, 10:00. Ja.
10:50?
Ja.
Danke. Bitte? Oh, danke schön. Und wann soll ich aufhören? Thomas?
Bis halb zwölf.
So, oder vorher schon. Also, Philipper 2, Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden war. Und was war denn die Gesinnung des Herrn Jesus? Er hat seine Augen stets auf den Vater gerichtet. Und von dort her bekam er alle Anweisungen. Und es war der Wille des Vaters gewesen, dass er in Fleisch hineinkomme und im Fleisch hier unser Heil zu Wege bringe. Er hat sich gedemütigt, er hat sich erniedrigen lassen. Und diese Eigenschaft, diese Haltung, will Paulus, dass auch wir als seine Kinder einnehmen. Das heißt, wir werden auch hier unseren Herrn Jesus einmal vor Augen haben müssen, damit wir lernen, was für eine Einstellung er hatte. Auf dem Herweg wurde mir das wichtig. Wenn ich meine Augen auf den Herrn gehalten habe, ja, dann muss ich etwas von ihm wissen. Wie sonst weiß ich, wen ich vor Augen habe. Wir bekommen manchmal jemanden vor Augen, den wir gar nicht kennen oder den wir zunächst einmal überhaupt nicht erkennen. Ist das jetzt ein Mensch? Es kann sehr vage sein, wenn die Witterung trübe ist, wie heute Morgen. Wir wissen nicht, ist es ein Mensch, ist es ein Baum und so weiter. Oder nachts gehen wir durch die Wildnis, kann man manchmal erschrecken. Manchmal erschrickt man, wenn Gott einem vor Augen gestellt wird. Das geschah mit den Jüngern. Sie waren nachts unterwegs auf dem Wasser und da kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen und sie erkennen ihn nicht. Und Markus sagt uns auch warum. Weil ihre Herzen verhärtet waren über den Broten. Als die Sonne schien, hatten sie die Gelegenheit nicht zur Genüge wahrgenommen, um ihren Herrn Jesus zu studieren und jetzt besser kennenzulernen. Sie haben das zu selbstverständlich genommen, dass er da 5000 Menschen und mehr gespeist hat mit wenig Brot und Fisch. Und so nehmen wir manchmal die heiligsten und wichtigsten und schönsten Wahrheiten für selbstverständlich und bleiben nicht stehen und fragen uns, was geschieht hier dann? Was ist das für ein Gott, der so mit uns handelt? Es gilt, das Auge in das Wort hinein zu richten und dort unseren Herrn kennenzulernen, sodass wir uns eine Vorstellung machen können von ihm. Was ist das denn für ein Herr Jesus, den wir vor Augen halten wollen? Da müssen wir etwas von ihm wissen, etwas von ihm kennen. Und das will der Apostel Paulus hier uns sagen. Die Gesinnung von Jesus Christus war eine ganz besondere, aber die will man kennenlernen. Was war das für eine Gesinnung? Wie war er eingestellt? Was hat er gedacht? Was hat er überlegt? Warum hat er so gehandelt? Das wollen wir alles kennenlernen, damit auch wir eine solche Haltung, eine solche Einstellung übernehmen. Die nächste Stelle ist Kapitel 3. Wir haben in dem Philipperbrief einige Stellen. Hier die zweite. Kapitel 3, die Verse 7 bis 9. Das jedoch, was auch immer mir Gewinn war, und er hat eine kleine Liste hier aufgezählt, von Vorrechten, die er als Jude, als Pharisäer, als Hebräer hatte und das erfahren lassen musste. Das jedoch, was auch immer mir Gewinn war, zu seinem Ruhm, zu seiner Ehre, dieses habe ich Christi wegen für Verlust, ja Schaden geachtet, ja und mehr. Ich bin heute dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges, Christus Jesus zu kennen, meinen Herrn, dessen wegen ich alles verlor vor den Toren von Damaskus. Und ich achte heute, es dafür Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne eines Tages. In ihm erfunden werde, in welchem Falle ich nicht meine Gerechtigkeit habe, der aus dem Gesetz wäre, sondern die, die durch den Glauben an Christus Jesus ist, an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Warum spricht er hier von Glauben? Im Zusammenhang ist immer noch alles ein Satz. Im Zusammenhang ist es so, dass Glaube die Ersetzung eines anderen Wortes ist, und zwar von achten. Das jedoch, Vers 7, was auch immer mir Gewinn war, dieses habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Er hat überlegt, er hat betrachtet. Jesus steht ihm vor Augen. Zuallererst merkt er, stellt er fest, dass wer immer das ist, der ihn hier stellt, größer ist an Macht und Herrlichkeit als er selbst, Saulus. Er fällt auf den Boden, er erschrickt, er wird gestellt vor eine Majestät, die er nicht kennt. Und aus Höflichkeit sagt er Kyrios, beziehungsweise vielleicht ein hebräisches Wort, wir wissen nicht. Aber Lukas hat griechisch geschrieben, das heißt Herr. Herr, wer bist du? Jesus hat ihn gestellt, gerufen, Saul, Saul, zweimal, damit er seine Aufmerksamkeit bekommt. Warum verfolgst du mich? Und er weiß nicht, wer das ist, der da so spricht. Ist das einer von den Christen? Denn er hat ja Christen verfolgt. Er nennt ihn also vorsichtshalber Herr, aus lauter Respekt. Wer bist du? Jesus gibt sich zu erkennen. Er sagt, ich bin Jesus. Und noch einmal, den du verfolgst. Nachdem nun Jesus seinen Namen genannt hat, sagt Saulus noch einmal, Herr. Er gibt diese Erfahrung wieder, nicht als Erzählung einer Erfahrung, sondern als Lehre in Römer Kapitel 10 weiter. In Römer Kapitel 10, 9 und 10 sagt er, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und du glaubst, und du nennst ihn Herr, du achtest ihn als deinen Herrn, dann wirst du gerettet werden. Als Jesus seinen Namen nannte, dann hat Saulus geglaubt. Er hat nicht gestritten, er hat nicht argumentiert, er hat nicht gezweifelt. Ja, meine Sinne könnten mich trügen. Oder wer immer es ist, kann sich hier verstellen, das ist ein anderer. Er hat keine Argumente geliefert, er hat angenommen, was hier geschieht. Und er hat geglaubt, dass es Jesus war. Und wenn er glaubte, dass es Jesus war, dann musste er zugeben, dass der, den er als Jesus gekannt hatte oder von dem er gehört hatte und von dem er wusste, dass er gekreuzigt worden war, dass der jetzt wieder lebte. Er glaubte also in seinem Herzen, bevor er es so ausdrückte, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Und ganz bewusst hat er diesen Jesus, bevor er ihn als Christus bezeichnet und bevor er sich selbst als Christus bezeichnet, das heißt Messias, nennt er ihn Herr. Das heißt, den Auferstandenen nimmt er jetzt als seinen Herrn an. Er glaubt also an diesen Herrn Jesus und will also gleich wissen, was er zu tun hat. Diesen Jesus hat er vor Augen gehabt und er hat überlegt, wenn Jesus etwas gesprochen hat. Und diese Überlegung, dieses Achten, dieses Bedenken nennt er gleich Glauben. Das heißt, er hat als Wahrheit erachtet, was ihm jetzt geschieht. Was mir Gewinn war, dieses habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Er musste ja ganz plötzlich wählen. Er war mit Vollmacht vom hohen Priester in Jerusalem gekommen. Mit einer irdischen Macht war er gekommen. Mit Gewaltmacht. Er war gekommen, um die Gemeinde Jesu Christi zu verfolgen. Das alles musste er jetzt plötzlich über Bord werfen. Alle seine bisherige Ehre, allen seinen Einsatz, all seinen Eifer, den musste er jetzt auf die Seite legen. Das hat er getan. Als er merkte, dieser Jesus ist jetzt wirklich Realität, er lebt, er ist auferstanden. Er hat nicht gleich alles erkannt, aber so viel hat er erkannt. Jesus ist Herr, Jesus ist auferstanden und Jesus ist eins mit seiner Gemeinde. Denn Jesus sagt, du hast mich verfolgt, aber in Saulus Augen hat er die Christen verfolgt. Und dieses hat seine ganze Theologie, seine ganze Glaubenshaltung später geprägt. Dass die Gemeinde ein Stück, ein Glied, ein Leib, ein Bau zusammen mit ihrem Herrn war. Das heißt, wenn wir den Herrn vor Augen halten, dann gilt es, ihn zu betrachten und ihn zu studieren und sich Gedanken zu machen aufgrund der Heiligen Schrift über ihn, damit wir weiter mit ihm rechnen können. Es gilt zu wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Ja und mehr. Das heißt, er hat ja jetzt in der Vergangenheitsform gesprochen, in Vers 7. Er sagt, das ist mehr als das, was ich erlebte. was ist mehr? Damals vor den Toren von Damaskus hat er eine plötzliche Entscheidung getroffen, alles, was ihn betraf, für Verlust und Schaden zu achten und Jesus Christus jetzt in den Vordergrund zu stellen. Was kann da noch mehr sein? Dass er das weiterhin tut, dass es so bleibt, dass es eine bleibende Haltung ist, dass er ihn stets immer noch vor Augen hat. Ja und mehr, ich bin heute dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten. Das tut er immer noch. Jeden Tag trifft er diese Entscheidung. Es kommt immer wieder auf uns etwas zu und wir haben zu wählen. Ich oder Jesus. Jesus stellt uns dauernd vor die Gabelung. Und wir haben zu wählen. In diesem Moment, was ist mir jetzt wichtig? Meine Ehre? Plötzlich ist etwas in die Quere gekommen. Soll es meine Gerechtigkeit, meine Ehre, meine Richtigkeit sein? Oder bin ich jetzt bereit, zu verlieren? Ja, sogar Schaden zu erleiden? Bin ich bereit, den Kürzeren zu ziehen? Und soll Jesus im Raum stehen? Und soll er der Gerechte sein? Soll er wirklich das Rechte getan haben in dieser Situation? Denn bedenken wir, alles, was uns passiert, in jedem Augenblick, kommt durch die Finger Gottes. Es entgeht ihm rein nichts. Alles, sagt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 28, dient denen, die Liebende Gottes sind, die Gott wirklich lieben, denen dient es zum Guten, zum Besten. Das heißt, alles, was auf mich zukommt, war nötig. Und alles, was an mir vorbeigeht und ich nicht genießen darf, das war nicht nötig. Ich muss also dauernd entscheiden durch die Bewegung, denn der Weg ist ja Bewegung, auf dem wir gehen. Wir sitzen, aber es ist dennoch Bewegung in unseren Gedanken und gleich wird die Versammlung vorbei sein und dann bewegt sich noch mehr. In aller dieser Bewegung wollen wir Jesus vor Augen halten. Und es wird immer wieder eine Entscheidung zu treffen sein. Manchmal sind Pausen dazwischen, aber plötzlich stehen wir wieder vor einer Gabelung. Und ich muss plötzlich entscheiden, kann ich in meiner Einstellung zu Jesus so flink denken, habe ich diese Uhr, diese Grundeinstellung, Jesus ist Herr und er hat immer recht, sodass ich dann gleich Ja sagen kann und nicht aufgewehren muss. Ich denke, Sie wissen, worin ich spreche, ja? Wir lehnen uns ja so oft auf gegen das, was auf uns zukommt. Es können die kleinsten Dinge sein. Es passt nicht in unser Schema. Und schon ist die Stimme, unsere Stimme, etwas verwandelt. Und sie verrät unsere innere Einstellung. Ich bin heute dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges, Christus Jesus zu kennen. Das heißt, er hat ihn kennengelernt und ist dabei, ihn noch besser kennenzulernen. Meines Herrn. Nur wenn er Herr ist, kann das geschehen. Sonst, wenn er nicht Herr sein darf, dann soll ich nicht wie Petrus sagen, nein, Herr. Es geht nicht. Du streichst eines der zwei Wörter. Entweder du sagst Herr und dann sagst du nein. Aber dann ist er nicht mehr Herr. Oder du sagst Herr und dann streichst du nein durch und schreibst ja. Ich war im Haus eines Geschäftsmannes, der seine Frau verloren hatte. Nicht lange zuvor. Und ich lese, ich werde allein gelassen, kurz in im Wohnzimmer wohl. Und da lese ich neben der Tür zwei Wörter. Ja, Herr. Das hat mir viel gesagt. Und ich wusste, der Bruder meinte das. Ja, Herr. So spricht man zu einem Herrn. Man sagt nicht Nein zu ihm. Aber wie schnell sagen wir mit unserer Art, mit unserem Wesen, wenn nicht mit Worten, Nein. Ich bin dabei, Jesus Christus zu kennen, meinen Herrn, dessen wegen ich alles verlor. Alles. Ich muss mich immer wieder fragen, bin ich bereit dazu? Alles auf offener Hand zu halten. Alles. So schnell begehren wir auf, wenn etwas uns abhanden kommt. Paulus hat diese Grundeinstellung. Alles verloren und ich achte heute, jetzt, Gegenwartsform, ich achte es dafür, Unrat zu sein, damit ich Christus gewinne und eines Tages seine Gerechtigkeit habe. Das heißt, wenn der Lauf vollendet ist, dass ich dann nur mit Christus über die Grenze komme und nichts vom eigenen. Und in ihm erfunden werde, in welchem Falle ich dann nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz wäre, aus der eigenen Leistung, aus dem eigenen Nettsein, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, stets, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, vertrauen auf ihn, rechnen mit ihm, man hält ihn vor Augen. Die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, des Vertrauens, des Erachtens seines Wertes. Man erkennt ihn wegen seines Wertes. Eine nächste Stelle, die Verse 13 und 14. Brüder, Paulus kommt am Anfang als Apostel, aber jetzt stellt er sich neben sie. Ich bin euer Bruder. Ich habe denselben Kampf wie ihr. Ich selbst halte mich nicht dafür, ergriffen zu haben, schon am Ziel, für am Ziel zu sein. Ich bin noch unterwegs. Aber eines gilt, während ich das vergesse, was hinten liegt, mich ausstrecke nach dem, was vorn liegt, jage ich dem Ziel entgegen. Oh, wie träge sind wir doch manchmal. Wie lässig. Wie schlendern wir einfach dahin, Geistlicher. Und wir bleiben nicht stets, Moment um Moment, im Kampf. Wir sind nicht bereit, im Stress zu stehen, dem Ziel entgegeneilen. Es geht um den Siegerpreis des von oben ergangenen Rufes Gottes in Christus Jesus. Jetzt steht Jesus am Ende des Weges und wartet auf uns. Er hat uns gerufen. Paulus rief er vor den Toren von Damaskus. Uns hat er einmal gerufen. Wir hielten ihn, wir bekamen ihn vor Augen. Wir halten ihn jeden Tag vor Augen und er steht am Ende des Weges. Auf den richtet sich unser Blick und auf den eilen wir zu, um ihn zu gewinnen, nur seine Gerechtigkeit zu haben eines Tages. Ich jage dem Ziel entgegen. Christus Jesus, das Ziel. Ja, man könnte länger dabei stehen bleiben, aber ich gebe solche Verse zu bedenken. Kapitel 4. Die Verse 5 und Anfang Vers 6. Eure Milde lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Was haben die zwei miteinander zu tun? Wann ist es notwendig, Milde erfahren zu lassen? Könnt ihr euch das vorstellen? Thomas, kannst du das vorstellen?
Vielleicht darf ich nicht ärgern.
Oder wenn nicht die Versuchung da ist, sich zu ärgern. Wenn es nicht passt, ja? Wenn etwas in die Quere ist. Und jetzt bin ich gefordert. Wenn der Herr mir vor Augen steht, dann bin ich nicht überrascht. Alle diese Dinge passen ins Bild. Das sind alles Führungen meines Herrn. Das lässt er jetzt einfließen. In meine Geschichte. Und jetzt gilt es, seine Art, wenn ich ihn kenne, dann weiß ich ungefähr, wie er reagiert hätte. Ja? Und dann lasse ich seine Art jetzt zeigen. Milde, Toleranz, das heißt Geduld, Langmut. Ich bin es ja nicht, der gerufen ist, andere Menschen zu ändern. Das ist die Neigung dann, in dieser Situation meine Umstände zu ändern. Das ist nicht meine Berufung. Was ist denn meine Berufung? Was habe ich jetzt zu tun? Was habe ich immer zu tun? Meine Aufgabe ist es, Christus ähnlicher zu werden. Das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, jetzt zu sein. Jemanden zu sein. So wie Christus ist, so soll ich jetzt sein. Sein Wesen wiedergeben. Das tut er in mir, wenn ich mein Auge auf ihn gerichtet hatte. Er lebt in mir und er ist dabei, ich brauche das gar nicht zu fühlen, aber ich weiß, er ist dabei, in mir sein Wesen zu gestalten. Es braucht ein kleines Gebet vielleicht, es braucht Vertrauen. Ich darf Geduld haben, ich darf das Auge auf ihn gerichtet halten und milde walten lassen. Es gibt keinen Menschen, gegenüber dem man nicht milde walten lassen kann. Paulus macht hier keine Ausnahme. Die Syntyche ist keine Ausnahme. Die Euodia ist keine Ausnahme. Der Syzygos ist keine Ausnahme. Der Epaphras, oder ist Epaphroditus in diesem Fall, Epaphroditus wahrscheinlich, der ist keine Ausnahme. Wer immer es wäre in dieser Gemeinde, mit dem man vielleicht Schwierigkeiten bekäme, überall milde lassen zu walten. Der Herr hat es in seiner Hand. Der Herr ist der Herr. Er regiert und er wird fertig werden mit meinen Umständen, die mir nicht passen. Und jetzt erinnert der Herr, erinnert Paulus an die Wahrheit der Lage. Wie ist es eigentlich? Mir ist etwas in die Quere gekommen. Paulus sagt, der Herr ist in der Nähe. Er ist da. Wenn ich mir dessen immer bewusst wäre, dass der Herr neben mir steht, dass er vor mir steht, dass er hinter mir steht, wenn ich das immer im Auge behalten würde, wenn ich das nie vergessen würde, meinen wir, es wäre leichter, milde walten zu lassen? Wir vergessen das. Und der Apostel Paulus erinnert uns, bedenke, wenn es jetzt schwierig wird, wenn es jetzt bremslich wird, der Herr ist da, der Herr ist in der Nähe. Und das Zweite, er kommt natürlich, aber ich denke, hier ist die Nähe des Herrn, geografische Nähe gemeint. Sorgt euch um nichts. Dann können wir milde warten lassen, wenn ich mir keine Sorgen mache. Er sorgt für mich. Er sorgt für die, die er beugt. Denen er etwas wegnimmt, für die sorgt er. Gott bleibt niemandem schuldig, wollen wir ihn vor Augen halten. Die nächste Stelle ist Kolosser. Kolosser Kapitel 3. Die Verse 16 und 17. Wenn wir Jesus vor Augen halten, dann haben wir gelernt, gilt es, ihn kennenzulernen aus seinem Wort. Dieses Wort, mit dem wir umgehen, ist Wort des Christus. Die ganze Heilige Schrift ist etwas, das Jesus spricht. Und wenn ich Jesus vor Augen halte, dann gehört dazu das, was er sagt. So macht es Saulus vor den Toren von Damaskus. Er weiß nicht, wer es ist, der ihn stellt. Sobald er sagt, sich zu erkennen gibt, ich bin Jesus, dann stellt er sich darauf ein. Er hört auf seine Worte, das gehört zu diesem, dass er ihn vor Augen hält. Und in seinem Leben hat er Jesus stets vor Augen gehabt und das empfiehlt er anderen. Also, in Kolosser 3, Vers 16 lesen wir vom Wort des Christus. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Nun, wenn wir es in uns haben wollen, dann werden wir es hereinlassen müssen. Wie kommt das Wort Gottes in uns hinein? Es gibt zwei Kanäle und die sind am Kopf. Durch den Kopf kommt das Wort in uns hinein. Durch die Augen, wenn wir es lesen. Durch die Ohren, wenn wir es hören. Es gilt also, das Wort Gottes ernst zu nehmen, wenn es gehört wird, wenn es gelesen wird. Jesus sagt einmal, ich denke es ist Lukas 8, Vers 18, seht stets zu, wie ihr hört, denn wer immer hat, dem wird gegeben werden. Mit anderen Worten, Jesus setzt voraus, dass wenn jemand hört, er etwas bekommt und besitzt. Und der, der dann etwas hat, nachdem er gehört hat, der also Wort Gottes bekommen hat, und das befindet sich jetzt in ihm, das darf da bleiben, das darf da zu Hause sein, das wird nicht vergessen, das besitzt er. Wenn dem so ist, dann wird er mehr bekommen. Hast du schon mal erlebt, dass deine Gedanken dir sagten, das sagt mir nichts mehr? Warum nicht? Vielleicht hast du das Wort, das der Herr dir schon gab, nicht ernst genug genommen. Denn dem, der hat, dem wird gegeben werden. Wer also das ernst nimmt, was der Herr Jesus ihm gegeben hat, der bekommt mehr aus dem Wort Gottes. Den bereichert der Herr. Das Wort des Christus wohne reichlich in und unter euch. So kann man auch übersetzen. Denn wenn es in einem jeden Christen ist, dann ist es bald unter uns, nicht wahr? Dann kommt es aus dem Munde und immer wieder in die Ohren von jeder Seite. Indem ihr, wie kann das der Fall sein, wie kann das aussehen, wenn Christi Wort in und unter uns reichlich da ist? Wenn sie untereinander in aller Weisheit sich lehren, indem ihr euch untereinander in aller Weisheit lehrt. Jeder kann vom anderen lernen und mahnt, das heißt erinnert, mittels Psalmen und Lobgesänge und geistlicher Lieder, indem ihr in Gnade dem Herrn in eurem Herzen singt. Also durch Lehre und Gesang. Und alles, was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Alles. 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 Alles wird im Namen des Herrn Jesus getan. Nichts. Nichts wird nicht im Namen des Herrn Jesus getan. Was heißt das? Nun, wer schon einmal einen Auftrag gegeben hat, mittels eines Kindes oder eines Angestellten, der weiß, was das Angestellte zu tun hat. Der hat nicht in seinem eigenen Namen, nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu handeln, nach eigenem Belieben, sondern er hat nach den Vorstellungen des ihm Schickenden zu handeln. Wenn ich im Namen des Herrn Jesus handle, dann tue ich alles. Ich komme in diese Versammlung, ich gehe hinaus aus dieser Versammlung, ich setze mich an den Mittagstisch, wir sprechen miteinander, wir machen Fahrten, wir tun dies und das, morgen, übermorgen. Und es ist nichts, das ich dann nicht tue, wie wenn Jesus mich sandte, das zu tun. Das ist eine wunderbare Kontrolle. Ich darf mich also immer Rechenschaft darüber geben, was ich jetzt vorhabe. Ist das etwas, wozu Jesus mich schickt, das zu tun? Tue ich es wirklich in seinem Namen? Ist es sein Werk? Ist es sein Vorhaben? Denn ich stehe ja ihm ganz zur Verfügung. Ich bin nicht mein eigener Herr, ich bin ein Diener, vollzeitlich, Tag und Nacht. Ferien oder nicht Ferien, er ist mein Herr, ich tue alles in seinem Namen. Ich Ich muss mir also immer wieder Rechenschaft geben. Wird es in seinem Namen genannt? Getan. Auch in der Gemeinde, was immer wir tun. Wie wir vorgehen, wie wir die Gemeindeversammlung gestalten, wie die Gemeinde, das Gemeindeleben gestaltet wird. Alles nach den Vorstellungen unseres Herrn. Es gibt nichts im Leben, das nicht dieser Prüfung unterstellt werden kann. Nichts. Du kannst alles, die Kunst, die Wirtschaft, du kannst alles nehmen, worin du beschäftigt bist, woran du beschäftigt bist. Du kannst alles nehmen und es dem Wort Gottes unterziehen. Und du findest im Wort Gottes Antwort auf die Frage, wie sieht es aus, wenn Jesus jetzt hier Herr ist und er schickt mich hier zu handeln. Es gibt keine Ausnahme. Wir sind auch nicht frei, selbst zu wählen. Das gibt es nicht. Es gibt keine neutrale Kunst. Es gibt keine Neutralität im Kampf des Lebens. Alles wird getan in seinem Namen. Das ist radikal. Aber so ruft Paulus die neutestamentlichen Christen auf. Er selbst hat alles fahren gelassen. Er selbst hat die Herrschaft über sein Leben vollkommen abgegeben. Und von Anfang an hat er Jesus Christus als Herrn hingestellt und hat es ihm nachgetan, den Vater, den Sohn stets vor Augen zu halten. Und er darf uns also aufrufen, als jemand, der es selbst tut, stellt euer ganzes Leben, den ganzen Weg unter seine Führung, ihm zur Verfügung. 2. Timotheus 2, Vers 8 als Schlussstelle. 2. Timotheus 2, Vers 8. Ein Wort, das man mitnehmen darf, ein kurzes Wort, das man auswendig lernen kann. Gleichsam als Punkt für unsere Ausführungen. Halte im Gedächtnis, im Denken, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Aber was sind meine Vorstellungen von Jesus? Er starb und wurde erweckt vom Tod, von den Toten. Aus Davids Samen, der verheißene Messias, gemäß meiner guten Botschaft, das heißt, des Evangeliums, das er persönlich von Jesus Christus bekam. Galater, er hat es nicht von Menschen bekommen, er hat es von Jesus Christus bekommen. Timotheus, Jesus selbst hat es so gesagt. Ich zitiere ihn. Nach meiner Botschaft ist das so, sieht das Evangelium so, wenn es ausgelegt wird. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, den verheißenen Messias, der starb unsere Schuld wegen, wurde auferweckt, damit wir neues Leben und Gerechtigkeit hätten. Erweckt aus den Toten. Das wollen wir mitnehmen. Halte im Gedächtnis diesen Jesus, das heißt Jahwe rettet, Christus, der Gesalbte, der von Gott vorgesehene Erlöser. Wir beten zusammen. Herr, wir haben dein Wort gehört, du hast uns beschenkt. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir es hören dürfen, in den Mund nehmen dürfen. Du schenkst immer wieder Gelegenheit, es hier und da weiterzugeben, in der Form, wie du es jedem gibst. Lass uns, Herr, jetzt bereit sein, mitzunehmen, weiterzugeben, zu behalten, und dir die Treue zu halten bis ans Ende. Herr, du stehst uns vor Augen, dir eilen wir nach, auf dich eilen wir zu. Wir danken dir, Herr, dass wir an deine Hand gehen dürfen. Amen.
Amen. Gottes reiche Segen noch. zur Zeit, wo ihr da bist und meine, dass der Herr euch bewahrt und ihr wieder wohlbehalten nach Hause kommen dürft.
Dankeschön.
Wollen wir zum Schluss noch die Nummer 55 aus dem Rote singen?